Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Sonntagvormittage sind ja super. An Sonntagen haben wir in Deutschlandfunk Nova etwas mehr Zeit, Menschen kennenzulernen. Heute Andreas Weigand. Andreas ist 26, er ist Winzer, hat das Weingut seiner Eltern übernommen in Iphofen in Franken. Das war vor rund 4 Jahren. Und seitdem verlässt er Schritt für Schritt den Weg, den seine Eltern und Großeltern mal gegangen sind. Er will den Betrieb auf Bio umstellen, er liest die Trauben mit der Hand und am liebsten soll alles in Holzfässern gären. Und das alles hat er in der Ausbildung und in einem Studium gelernt. Herzlich willkommen in Deutschlandfunk Nova, Jungwinzer Andreas Weigand.
Hallo.
Guten Tag. Du bist 26
ja.
Und hast ja ein Weingut, kann man so sagen.
Ja. Ja,
ein Winzerhof Weigand in Iphofen. Kannst du uns kurz beschreiben, wo genau das ist?
Ja, Iphofen liegt eigentlich auf der Hälfte zwischen Würzburg und Nürnberg. Also eher ein bisschen in Richtung Würzburg, aber da liegt es irgendwo am wunderschönen Steigerwald gelegen. In Franken halt natürlich.
Ich muss dir direkt was beichten vorab.
Ja.
Und zwar, mein Opa war Winzer.
Ah ja.
Unsere Familie hat ja einige Weinberge in der Pfalz.
Oh, schön.
Ja. Und da so die Region Deidesheim, Forst, Bad Dürkheim, die Ecke. Und ich bin als Kind natürlich immer in Weinberg mitgegangen und habe mitgearbeitet und war auch bei der Weinlese jedes Jahr eigentlich. Ich habe es gehasst.
Okay.
Es ist kalt jetzt gewesen. Diese Kälte, die dir in die Glieder kriecht und dann hast du so nasse, klebrige Hände.
Ja, hard life, ey. Jetzt wisst ihr mal, was ich mitmache.
Ja, wobei es geht mittlerweile. Durch den Klimawandel ist das Herbsten, wie es ja heißt, nicht mehr so schlimm, ne?
Naja, ist immer noch viel Arbeit, aber es ist auch die schönste Zeit im Jahr. Und
findest du?
Ja, auf jeden Fall, ja. Dir geht es eigentlich ähnlich wie mir. Also ich habe den Beruf früher, oder was ist Beruf, wo ich halt in der Schule war, hatte ich auch ganz andere Sachen im Kopf, als jetzt draußen Wenger zu sein und irgendwelche Arbeiten zu machen, sondern halt, was man halt so macht als Jugendlicher, halt nicht im Weinberg stehen. Und die Liebe zum Beruf kam eigentlich erst kurzfristig. Also ich habe, 1. September fängt die Ausbildung immer an. Ich habe am 25. August, quasi eine Woche davor, mich entschieden, Winzer zu werden. Also relativ spät, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und dann habe ich zum Glück noch spontan eine Ausbildungsstelle beim sehr guten Weingut bekommen, hier in Franken beim Harald Brügel. Und es hat mich dann sehr geprägt, die 1,5 Jahre. Also ich habe Abitur gemacht, ganz normal, und dann 1,5 Jahre Ausbildung. Und da habe ich eben das dann kennengelernt im Beruf, also was es heißt, das zu machen. Weil wenn du jetzt draußen im Weinberg stehst und Herbst ist quasi oder Arbeit im Wengern machst und nicht weißt, warum du die machst und das Produkt am Ende auch nicht schmeckst und nicht siehst und alles, dann wird mir das auch tierisch auf den Sack gehen.
Das stimmt, als Kind hat man natürlich den Wein auch nicht getrunken, wenn du mal einen Traubensaft oder so, ne?
Ja, schmeckt aber nicht so gut.
Bei mir ist halt auch das Problem, ich trinke halt auch keinen Alkohol. Habe ich nie, mein ganzes Leben lang nicht, und ich habe auch nie Wein getrunken. Das heißt, ich weiß nicht, wie das schmeckt. Ich kann, wenn wir über den Geschmack des Weins sprechen, heute, kann ich überhaupt nichts dazu sagen, das müsstest du dann alles beschreiben, aber ich habe überhaupt keine Ahnung davon, ich war nur mit im Wingert, um meinem Opa zu helfen, und zwar zu allen Jahreszeiten. Irgendwie finde ich es jetzt schade, dass wir das nicht mehr haben können, weil mein Opa nicht mehr da ist, aber jetzt im Nachhinein war es doch eine schöne Zeit. Es hat was, da draußen zu sein, ja, auf jeden Fall. Und du machst es dann natürlich auch noch für das Produkt am Ende.
Absolut, ja. Und es ist auch eine schöne Ecke dann der Pfalz, also Deidesheim, Forst. Schön mittelhart.
Es heißt ja, die besten Weinlagen Deutschlands.
Aber sagen mir aber auch.
Sagt jeder.
Das sagt jeder, ja.
Genau. Was heißt das für dich, ein Weingut zu haben? Was heißt das für dich, Winzer zu sein? Wie sieht dein Tagesablauf aus?
Ja, das Geile an dem Beruf ist eigentlich, dass er extrem vielseitig ist. Dass ich nicht irgendwie einen geregelten Ablauf habe, sondern irgendwie ständig irgendwas anders mache. Und das ist eigentlich das extrem Spannende. Jetzt hocke ich ja auf einmal in Würzburg im Büro und mache so einen Podcast. Und vorhin von einer halben Stunde war ich noch im Weinberg gestanden. Und wenn ich fertig bin, fahre ich wieder nach dem Weinberg und mache mein Zeug fertig, damit schön und gut ausschaut. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr vielseitiger Beruf. Manchmal auch sehr anstrengend, wie jeder Beruf natürlich, aber es ist ein wunderschöner und sehr aufregender Beruf. Vor allem, wenn man jung ist, weil man viele Sachen ausprobieren kann, man lernt viele neue Leute kennen, macht viel Erfahrung. Man trinkt viel, was auch sehr, sehr wichtig ist, um was zu lernen. Ja.
Wir sprechen normal, ja. Gleich hier in Deutschlandfunk Nova über das, was du gerade schon angesprochen hast, nämlich deine Ausbildung. Eigentlich muss man ja keine Ausbildung machen. Mein Opa hat natürlich keine gemacht. Der war so nebenher Winzer und der war eigentlich Chemiker und hatte die Weinberge nebenher. Er hat auch die Trauben immer zum Winzerverein gebracht. Gibt es bei euch auch, oder?
Ja, klar. Ablieferer ganz normal. Ja.
Du machst alles selbst.
Ja, also mit der Family.
Ja.
Also Baba ist dabei, Oma, Opa sind dabei, Mama ist sehr, sehr wichtig. Wir haben noch ein kleines Hotel dabei. Die hält den ganzen Laden zusammen. wenn es mal wieder ein bisschen Generationenkonflikt und alles gibt, gibt es auch immer. Also nicht immer, aber es gibt es natürlich. Und ja. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich so tolle Eltern habe, die mich unterstützen. Weil ich kenne auch ganz andere Beispiele und es ist auch ein harter Schritt, das abzugeben und sagen, hey, wir machen es jetzt ganz anders und gehen einen ganz eigenen Weg.
Winzer mit Mitte 20 in Franken.
Frankenland.
Ja, in Iphofen hat er ein Weingut übernommen von seinen Eltern, hat sich ganz kurzfristig zu dieser Ausbildung entschlossen. Warum eigentlich Ausbildung? Eigentlich hast du doch alles gelernt, was du wissen musst von deinen Eltern und von deinen Großeltern, oder nicht?
Nee, eigentlich gar nicht. Mhm. Also ich finde, in jedem handwerklichen Beruf finde ich eine Ausbildung unfassbar wichtig. Ich meine, ich bin jetzt 26 Jahre, ich kann jetzt irgendwie so tun, als hätte ich mega Erfahrung im Leben, aber wie man halt so ist mit 26. Aber ich finde es extrem wichtig, eine Ausbildung in jedem handwerklichen Beruf, weil du halt das wirklich von der Pike auf lernst. Du, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, du magst viel Arbeit, die vielleicht nicht so viel Spaß macht, aber du lernst das alles. Und daher finde ich eine Ausbildung schon wichtig. Ich habe ja auch studiert.
Ja, eben, also in Mainz,
genau.
Ne?
Ja, in Geisenheim, das ist hinter Mainz, im schönen Rheingau. Da finde ich eigentlich fast das Studium, um das zu lernen, wie man Wein macht, weniger wichtig als die Ausbildung selber, weil die Ausbildung halt wirklich nah am Produkt ist. Das ist ein handwerklicher Beruf. Und das Studium geht wirklich viel auch Chemie und so ein Zeug, was mir jetzt nicht so anmacht.
Aber ist doch wichtig. Also die Öxle-Zahl ist doch immer wichtig.
Ja, oder? Die Öxle lernst du aber auch in der Ausbildung.
Und das, erklär uns kurz, was Öxle sind.
Der Zuckergehalt der Traube. Ja. Das heißt, wenn es jetzt, sagen wir mal, also du misst es dann mit so einem Refraktometer, wie man es immer so episch sieht auf so Winzerbildern, wenn der Winzer in so ein kleines Röhrchen reinschaut und so einen kleinen, mit so einem, was ist das? Refraktometer nennt sich das. Mhm. Das ist halt so ein Ding, wo man reinschaut, wo dann durch die Lichtbrechung quasi auf so einer Skala angezeigt wird, wie viel Zucker die Traube hat und dementsprechend wie viel Alkohol sie hat, also wie viel Alkohol die Hefen produzieren können dann und wie hochwertig der Wein dann ist.
Da erinnere ich mich immer daran, dass mein Opa tatsächlich versucht hat, möglichst viele von den, ja ich sag mal, faulen Trauben noch mit drin zu haben, als er es abgegeben hat beim Winzerverein, weil dann war nämlich die Öxle-Zahl höher und da hat er mehr Geld bekommen, beziehungsweise mehr Punkte.
Ja, das stimmt. Ja. Das ist auch heutzutage noch ein bisschen so bei vielen Abliefern und alles, weil es eben ein System ist, wo du nach deinen Öxle-Zahlen bezahlt wirst. Wenn du aber selbst vermarktest ins Weingut ist, ist es ganz anders. Also mir sind die Öxle-Zahlen auch relativ wichtig, aber mir ist andere Sachen wichtiger. Das heißt, der Geschmack der Traube, wie sehen die Kerne aus, löst sich das Fruchtfleisch von den Kernen, wie schmecken die Trauben, wo kommen die Trauben her und was jetzt dein Opa gemacht hat, machen wir nicht. Also wir lesen alles mit der Hand.
Und das komplette Weingut. Die Faulen werden aussortiert bei euch?
Genau, die werden alle raussortiert. Weil das macht einen Wein, das macht, gibt ihm zwar Zucker, aber ich möchte, also mehr Zucker, weil die faulen Trauben ja zusammengeschrumpelt sind und dadurch mehr Zucker prozentual haben. Aber das möchte ich nicht, weil es auch ein Wein viel cremiger und viel lascher irgendwie, finde ich, macht. Ich möchte es kantig, spritzig und frisch haben. Und das kriegst du nur hin, wenn du ganz gesunde Trauben eben auch hast.
Ich habe dich gerade unterbrochen, als du über das Studium gesprochen hast. Also was für Fächer waren das noch? Chemie, hast du gesagt?
Ja, es gibt auch viele interessante Fächer. Aber das Wichtigste, was du da eigentlich lernst, und wenn du ein offener Mensch bist, dann lernst du viele neue Leute kennen, viele Freunde. Du schaust dir viel Weingüter an, du probierst sehr, sehr viel Wein. Also du trinkst sehr viel. Und darüber lernst du halt auch, wie Wein schmecken kann und was andere Winzer machen. Weil du musst sehr, sehr open-minded sein, um gute Weine zu machen. Weil es halt viel gibt, was anders schmeckt. Um deinen eigenen Stil und deine eigene Richtung zu finden, kannst du nicht nur dein eigenes Zeug trinken, weil dann bleibst du stehen.
Aber ist es dann diese typische Weinprobe? Das heißt, man probiert, macht ein bisschen Schlürfgeräusche und spuckt dann wieder aus? Oder habt ihr richtig ordentlich gesoffen?
Es geht von bis. Meistens fängt es sehr was wir viel gemacht haben, ist blind probiert. Also quasi
Augen verbunden?
Nein. Socken über die Flasche oder irgendwas, ein Versteckerle über die Flasche. Und dann eben blind probiert, jeder bringt Weine mit von Weingütern, die er interessant findet, von Regionen, die er interessant findet.
Auch nur aus Deutschland oder international?
Nein, international. Okay. Was ich halt gigantisch gut finde mittlerweile, ist eigentlich der deutsche Wein, wie er sich entwickelt hat. Ich mache jetzt seit 4 Jahren Wein und es ist eigentlich eine enorme Entwicklung, was sich da tut. Also die letzten 20 Jahre schon. Es gibt so krass viele gute Weingüter in ganz Deutschland mittlerweile und so viel guten Wein. Und wenn es die Leute endlich mal checken, wie gut es hier ist, dann müssen wir nicht nur Sachen aus Italien trinken, wo es auch sehr gute Sachen gibt. Und man kann, finde ich, kein Land irgendwie pauschalisieren. Aber ich finde, dass es sehr, sehr wichtig ist, eine Region zu unterstützen und zu sehen, dass es hier genauso gut wächst wie in anderen Regionen der Welt.
Würdest du sagen, wenn du sagst, da hat sich einiges entwickelt, wann ist das losgegangen? Also hat es da so eine richtige Revolution gegeben, dass die in Anführungsstrichen Jüngeren, die Nachkommen der alten Winzer jetzt übernehmen?
Ja, ich glaube, das war so vor 25, 30 Jahren, wo es so angefangen hat. Also in den 1990er Jahren hat man da, also sehe ich jetzt halt bei den Weingütern, die jetzt groß sind oder die jetzt Vorbilder von mir sind, die jetzt richtig gut sind und jetzt richtig gehypt werden, die haben eigentlich alle in dem Dreh da irgendwie angefangen, dass der Junior da irgendwie nachgekommen ist und neue Sachen ausprobiert hat und das dann quasi, halt umgestellt hat und dann halt angelaufen ist. Und ich glaube, früher war es wesentlich schwerer nochmal, weil ja, heutzutage durch Facebook und durch die ganzen Medien und alles und durch die Aufmerksamkeit, die der deutsche Wein mittlerweile mehr kriegt, ist, glaube ich, ein anderer Weg, den Wein zu verkaufen. Dafür hast du halt auch jetzt mehr Konkurrenz.
Es ist aber nicht nur der Wein. Es gehört so auch das Ganze dazu. Du sagst ja auch, ihr habt ein Gästehaus dabei. Es ist alles ja, relativ modern bei euch. Dieses alte, piefige Image ist nicht mehr da. Also wenn ich das in der Region, aus der ich halt komme, aus der Pfalz, sehe, das ist da. Mega, alles mega hergerichtet. Ja, die ganzen alten Weingüter.
Deidesheim,
die haben, Deidesheim, ey, Restaurants mit Top-Köchen. Da steckt viel, 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 viel Geld drin. Und
absolut,
da bist du jetzt auch mit dabei in Franken.
Ja, naja, so viel Geld, wie da in Deidesheim teilweise reingesteckt wird, das habe ich gar nicht. Und das ist ganz andere Dimension. Mhm. Aber wir bauen auch alles um. Wir haben wie gesagt, das Design komplett verändert. Nicht der Veränderung willen, sondern einfach deswegen, weil es uns gefällt, wie wir es machen. Und mir ist wichtig finden, dass das so aussieht, dass man die Flasche vor allem, die der Kunde in der Hand hat, das repräsentiert, was man selber, wie man selber denkt und wie man selber ist. Ich liebe auch traditionelle Etiketten, also ich finde das saugeil.
Ja.
Nur da muss es halt auch zu dem Weingut passen und zu den Leuten, die es machen und verkaufen.
Wichtig sind dir zum Beispiel die Etiketten auf den Weinflaschen. Eure Etiketten, die sind ja, ich sag mal, sehr zurückgenommen.
Ja.
Da steht einfach drauf, was es ist und manchmal ist es noch ein bisschen farbig, oder?
Ja, ist es. Also wir haben drei Linien quasi. Wir haben der Held, der Franke und der Wilde von den Weinlinien, die wir aufbauen. Der Held sind so die Schätze, der Franke klassisch im Boxboil, auch nur Silvaner, um es eben das Regionaltypische so zu zeigen. Und so die auffälligste Linie, die wir haben, ist eigentlich der Wilde. Also so die Einstiegsweine, die haben auch bunte Etiketten und sind sehr, also sind extrem auffällig. Was mir auch sehr wichtig ist, man könnte jetzt auch immer sagen, der hat schöne Etiketten. Der macht nur Marketing, aber das finde ich überhaupt nicht. Also das ist was mir komplett gegen den Strich geht, wenn jemand sowas sagt, weil ich mache mir halt nochmal mehr Arbeit, mache mir Gedanken, wie ich die Flasche zeigen möchte, weil heutzutage musst du auch in Handel, musst du in die Gastronomie, weil die Leute nicht immer nur auf dein Weingut kommen. Früher hatten ein Weingut halt ein paar Kunden gehabt, die halt viel eingekauft haben, die auch nur dich als Weingut hatten. Heutzutage ist es ganz anders. Also es gibt viele junge Leute, die sich anfangen zu interessieren und durch die Vielfalt an Wein, die es gibt, kauft halt der eine mal einen Karton bei dir, dann woanders noch einen Karton bei einem auf einem anderen Weingut. Und deswegen musst du halt aufwallen, polarisieren auch ein bisschen und das zeigen, was du auch selber bist. Und deswegen haben wir nochmal mehr Arbeit in die Etiketten reingesteckt, in die Außenauftretung, dass das alles passt. Wir haben da über ein Jahr dran entwickelt, dass das alles so schön aussieht,
aber
wie es ausschaut.
Sehe ich generell häufiger, also
absolut,
diese sehr zurückgenommenen Etiketten. Jetzt nicht nur bei Weinen, das gibt es ja auch bei Gin zum Beispiel.
Ja, Gin ist ähnlich, ist auch so ein Thema, wo man jetzt sieht, die Ginmacher, die Schnapsbrenner, die haben auch ein ganz anderes Außenauftreten und dann verkauft sich halt der Schnaps auch in andere oder der Gin in andere Läden, in coole Läden und das ist halt alles sowas, so ein kleiner Prozess, der da vorstatten geht.
Bist du in irgendwelchen coolen Supermärkten vertreten?
Es ist Supermärkte eigentlich nicht, dafür sind wir zu klein vom Weingut her, aber wir haben viele kleine Bars, Restaurants, coole Restaurants in Großstädten, wo unsere Weine sind, jetzt heißt München, Hamburg ist eine sehr, sehr schöne Stadt für uns, Berlin ist sehr gut, überall klein vertreten, mal ein paar größeren Läden, also je nachdem, also sehr verstreut, was mir auch sehr wichtig ist. Und mir ist auch sehr wichtig, dass unsere Weine in Läden stehen, wo ich auch selber cool finde.
Ja.
Wir sind so ein kleines Weingut, ich möchte mich nicht irgendwo verramschen, sondern das schon so gesteuert haben, dass es alles passt, wo es auch steht.
Wenn ich mal zusammenrechne, du gehst in den Wingert, du bist beim Entstehungsprozess des Getränks natürlich maßgeblich mit dabei. Du kümmerst dich wahrscheinlich auch irgendwo noch so ein bisschen ums Gästehaus. Du machst das Marketing, wahrscheinlich kümmerst du dich auch noch ums Netz. Machst du das alles selber? Wie viele Leute seid ihr?
Ja, also beim Gästehaus muss ich leider sagen, dass wir die Mama jetzt nicht so gern haben, da helfe ich nicht so viel mit, das macht die Mama hauptsächlich. Aber ja, wir sind halt, der Papa ist draußen im Weinberg, der macht die Weinberge mit der Oma und Opa zusammen. Ich bin auch oft draußen im Weinberg, aber es fällt halt auch viel anderes außenrum an, also ich kann nicht immer im Weinberg sein. Was ich halt komplett mache, ist ein Keller. Also wenn die Trauben geerntet werden, ich sage, wie sie wann geerntet werden, also natürlich in Absprache mit dem Papa, wie die Weine passen, dann kümmere mich komplett im Keller, aber das ist eigentlich eher eine Sache im Winter bis ins Frühjahr rein. Jetzt ist im Keller eher wenig zu tun, weil es ja draußen viel wächst und man die Weinberge pflegen muss. Und ja, ich bin halt relativ viel unterwegs in den Städten, man muss immer sich ein bisschen zeigen, im Büro halt so seine Sachen und eigentlich, ja, ganz viele unterschiedliche Sachen. Also wenn ich halt mal genervt bin vom Büro, gehe ich halt mal aus dem Weinberg. Dann gehe ich mal in den Keller, dann fahre ich irgendwie draußen rum, in irgendwelchen Städten, wo ich halt meine Händler habe, meine Gastronomen, stelle die Weine vor, spreche bei neuen Leuten vor, die interessiert sind oder die mich interessieren. Sowas halt, ne?
Was ich mir vorstellen kann, ist, dass dann doch deine Großeltern, deine Eltern, die ehemaligen Generationen in eurem Weingut, da doch genau drauf gucken. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre da in der Pfalz angekommen mit irgendwelchen neuen Ideen, hätte mein Opa gesagt, geh mir fort mit dem Dabische Zeig. Ja, was sagen die? Wie finden die deine ganzen neuen Ideen so?
Ja, damals, also es war jetzt vor 4 Jahren, wo wir es umgestellt haben mit den neuen Etiketten. Und ich habe das große Glück, dass ich, also wie gesagt, tolle Eltern habe, die mich extrem unterstützen. Und die Mama fand es schon immer saucool mit den Etiketten und dass alles so passt. Und die leiden, das ist ja auch immer so, wenn der Sohn dann was Eigenes macht und eine Leidenschaft dafür entwickelt, dann ist es wahrscheinlich auch schwer für eine Mutter, da irgendwie Nein zu sagen. Sie hat aber auch gemerkt, dass ich quasi da das super cool finde und das nicht irgendein Scheiß ist, sondern das wirklich Hand und Fuß hat. Und wir das dann eben auch zusammen entwickelt haben. Und natürlich musste ich am Anfang Überzeugungsarbeit leisten, weil da habe ich auch großen Respekt vor meinem Vater, der das 20 Jahre oder 25 Jahre gemacht hat. Und dann komme ich mit meiner süßen 21, 22 Jahre her und sage, jetzt machen wir alles anders. Und dann würde ich mich als Vater auch fragen, hey, habe ich was falsch gemacht oder was war da los? Und das abzugeben, da habe ich großen Respekt davor. Und ja, es ist schon komplett anders da jetzt auf einmal. Irgendwie, das ging dann doch alles jetzt so schnell. Wir hatten auch letzte Woche Freitag Verabschiedung von der Bachelor-Thesis. Mhm. Das ist jetzt auch wieder vorbei, also jetzt kann man noch mehr Gas geben daheim, obwohl das Studium schon mehr oder weniger dual war. Also ich hatte so ein bisschen den Geisenheim-Rhythmus, nennt man das. Also Geisenheim ist da, wo ich studiert habe. Das ist, der Rhythmus ist dann unter der Woche saufen und am Wochenende arbeiten. Das ist quasi andersrum als woanders. Aber das ist so der Geisenheim-Rhythmus.
Ah.
Jetzt weißt du Bescheid.
Jetzt ist so eine Umstellung vom elterlichen Betrieb hin zum jungen Wilden, sag ich mal, ja ein Prozess, der was länger dauern kann. Und die Frage ist, ob der Kunde das auch mitmacht, Andreas. Und? Funktioniert es halbwegs gut bei euch?
Funktioniert sehr gut. Ja? Bin zufrieden. Ja. Es läuft sehr gut. Es steckt sehr viel Arbeit und sehr viel Liebe drin. Und ich denke, das merkt man auch. Also die Leute akzeptieren das. Also wir hatten auch eigentlich gar keine Umstellungsprobleme. Wir haben am Anfang auch gedacht, so, oh, wir stellen jetzt alles um. Unser Sechssektor-Weingut stellen wir alles um. Jetzt springen uns die alten Leute irgendwie ab und alles geht den Bach runter. Aber das war eigentlich gar nicht so. Also das wurde sehr, sehr gut angenommen. Ich habe am Anfang auch extrem viel dafür gemacht. Mache immer noch sehr viel dafür. Am Anfang vor allem, weil ich hatte so viel Händler, viel Gastronomen, viel kleine Bars und sowas angeschrieben in den Großstädten, wo ich gedacht habe, passt unser Zeug gut rein. Und es hat auch sehr gut geklappt. Wurde auch sehr gut angenommen und jetzt kommt es halt alles so ein bisschen ins Rollen. Wir haben mittlerweile auch Export, worauf ich sehr stolz bin.
Oh, in welche Länder?
Australien, Japan, England, Holland. Australien, ja, das ist richtig verrückt.
Die haben doch auch eigene Anbaugebiete.
Ja, oder? Gut, wir haben auch eigenen Wein. Die Deutschen trinken ja auch genug australischen Wein.
Das stimmt.
Ja, sollen die Australier haben irgendwas von uns trinken? Wir haben genauso gute Weine.
Aber alles, was du umgestellt hast, ja, du verzichtest auf Maschinen, ihr macht nur noch Handlese und die Trauben werden ordentlich gebettet zum Keller gebracht, ja. Sozusagen. Ihr habt keinen Vollernter, dein Vater hat wahrscheinlich noch mit dem Vollernter gelesen, oder?
Teilweise, ja.
Schmeckt man das? Also hat sich der Wein vom Geschmack her verändert?
Ja, also denke ich schon, ja. Also ich finde, beim Wein gibt es kein richtig oder falsch, außer Glyphosat, das ist was ich total ablehne. Also Roundup, das Herbizid, was am Boden eben verschwimmt, was jetzt zur Zeit auch in den Medien ist, das ist was ich total ablehne. Alles andere kann jeder machen, wie er will. Auch Maschinenlese ist okay. Nur ich mag es nicht, weil ich da einfach, ich finde es nicht gut. Ich finde, das ist ein handwerklicher Beruf. Man liest die Trauben sauberer, man kann jede Traube anschauen. Wir laufen mehrmals durch den Weinberg, die Maschine rappelt einmal drüber, haut alles runter.
Alles, ja.
Alles, also auch faule Trauben, unreife Trauben, also alles einfach rein, fährt den Boden zusammen.
Stimmt, der Boden wird richtig reingedrückt.
Natürlich,
ne?
das ist ein Riesenkann, dieser komische Vollander.
Und eigentlich braucht der Wein richtig luftigen Boden.
Absolut, ja. Und das wird auch alles zermatscht. Und bei der Handlese, wie gesagt, wir laufen einmal durch, schneiden einen Teil Trauben raus für den richtigen, also für den Wein, den wir dafür haben wollen. Die anderen lassen wir noch hängen. Das kannst du dann mit dem Vollender alles nicht machen. Und ich finde es einfach so, also wir haben zwar neue Etiketten, aber das Weinmachen ist sehr oldschool. Also wir sind auch mittlerweile biologisch. Sind gerade in der Zertifizierung. Wir lesen alles mit der Hand. Wir vergären 100% spontan, also ohne irgendwelche Zusätze oder Schönungen. Wenn jemand veganer Wein wichtig ist, wir machen alles vegan, aber nicht, weil wir es irgendwie ganz besonders machen, sondern weil wir einfach da, weil es einfach, jeder gute Wein sollte vegan sein. Weil,
was heißt vegan?
Es gibt Schönungsmittel, also um den Wein besser zu
tierische
klären.
Tierische Mittel.
Genau, den Saft besser zu klären, kannst du zum Beispiel Gelatine oder sowas reintun und die bindet dann die Trubstoffe ab und dann setzen die sich leichter ab. Aber das ist total unnötig, weil dann wartet es einfach einen Tag länger und setzt sich das ganz natürlich, ganz schonend, super gut ab. Und dann tun wir den Saft in den Tank und warten ein halbes Jahr und dann irgendwann ist Wein.
Und ihr benutzt Holzfässer, zum Teil oder komplett?
Noch zum Teil, aber mein großes Ziel ist, alles im Holz zu haben. Also in großen alten Holzfässern, nicht, dass der Wein nach Holz schmeckt, sondern es ist was viel Natürlicheres, das Holzfass. Es atmet, es ist ein lebendiger Stoff, es ist ein organisches Material, es lässt den Wein besser gären. Der Wein schmeckt danach überhaupt nicht nach Holz, aber er schmeckt viel angenehmer, schmeckt intensiver noch einmal, schmeckt schöner. Und ich bin Mensch, der, ich weiß nicht, ob das ein bisschen freaky ist, aber ein bisschen Karma. Und wenn ich mich im Keller wohlfühlen will, dann brauche ich einfach, dass der voller Holzfässer steht. Da stehen auch lauter leere Weinflaschen von anderen Winzern drum, die ich bewundere. Also es soll einfach alles schön aussehen und ein gutes Gefühl vermitteln, wo ich arbeite und wo der Wein quasi entsteht. Und da sind Holzfässer das A und O. Das ist das letzte große Ziel, was für mich einen guten Wein ausmacht. Also Handlese, biologisch, spontane Vergärung und noch alles im Holz. Dann habe ich eins meiner Life Goals erreicht.
Andreas, wir Deutschen, wir sind ja ein sehr preissensibles Volk. Ich kann mir vorstellen, dass euer Wein durch die ganze Umstellung etwas teurer geworden ist. Was kostet bei euch so eine Flasche?
Von bis. Also es geht von 7 Euro los, bis 25 Euro hoch.
Ist es teurer geworden?
Bisschen, ja.
Bisschen.
Es wird auch gut angenommen. Also ich finde, wenn ein Produkt gut gemacht ist und wenn da sehr viel Liebe und Arbeit drin steckt, dann hat es auch eine gewisse Wertschätzung verdient. Ich finde, dass es viele deutsche Weine immer noch viel, viel zu günstig verkauft wird. Der sehr gut gemacht ist, nur der Winzer traut sich einfach nicht, ein bisschen anzuheben. Andere Länder haben damit überhaupt gar kein Problem, den Wein einfach teurer zu machen, weil verkauft sich auch so. Und wenn es sich irgendwann nicht mehr rentiert, weil du wirklich viel Arbeit reinsteckst, dann hat das alles keinen Sinn mehr. Und in vielen Weingütern ist es einfach noch so, wie bei uns ja ähnlich eigentlich auch, da hilft die ganze Familie mit. Das heißt, man rechnet seine Kosten irgendwie nicht aus, man arbeitet ja sowieso, man hat keine Angestellten. Also wird das schon alles so passen, dass der Preis passt. Aber es passt eigentlich nicht. Das habe ich auch im Studium gelernt, sowas. Wenn es unrentabel ist, dann macht das Ganze eigentlich keinen, also macht das überhaupt keinen Sinn und überhaupt keinen Spaß. Ja. Und viele Weingüter müssen ihre Preise einfach anpassen, weil der Wein einfach so viel wert ist. Und das ist ein sehr, sehr gut gemachtes Produkt, wo sehr viel Arbeit, sehr viel Liebe, sehr viel Zeit, sehr viel Emotionen alles drin steckt und auch sehr viel Geld. Einfach, weil der Grundgeld kostet Geld, also der Grund und Boden, die Arbeit, die Fässer, alles eigentlich kostet extrem viel Geld. Und das muss ja auch irgendwo wieder reinkommen, weil sonst hat es ja alles keinen Sinn mehr. Sonst ist halt in 5 bis 10 Jahren Schluss. Und dann war es das mit dem Weingut. Und dann kann man sagen, ja, ich habe billigen Wein gemacht und die Leute waren damit zufrieden, aber jetzt mache ich ja keinen mehr, weil ich kein Geld verdient habe.
Tetrapack-Wein.
Absolut, ja. Bei dem Tetrapack-Wein wäre ich einmal dafür, dass man da so, sage ich mal ganz gerne so, bei der Kippenpackung sind da so Bildli drauf. Und wenn man auf den Tetrapack-Wein die Bilder machen würde von den Trauben, wie die aussehen teilweise, dann trinkt das Zeug keiner mehr. Weil das ist wirklich hardcore.
Und was noch dazu gemischt wird.
Absolut, ja.
Gelatine haben wir ja gerade gelernt.
Ja.
Was ist denn jetzt abgesehen von euren eigenen Weinen, was ist dein Lieblingswein? Was trinkst du momentan besonders gerne?
Also als Franke bin ich natürlich ein absoluter Silvaner. Liebhaber. Also Silvaner ist die geilste Rebsorte der Welt. Meiner Meinung nach habe ich meine Bachelor-These auch drüber geschrieben. So ein bisschen Zukunftsaussichten ausgelotet, die übrigens sehr gut ausschauen. Gastronomie, Handel und die Akzeptanz beim Kunden wird auch wieder immer größer. Mhm. Ja, Silvaner ist eigentlich so das Liebste, was ich trinke. Muss ich jetzt natürlich auch sagen.
Irgendein Weingut vielleicht sogar?
Es gibt so 2 sehr coole Weingüter, die ich sehr bewundere. Das ist einmal Luckert in Sulzfeld, Zehnhof Luckert heißen die. Und das größte Vorbild, das ich habe, ist Ziereisen in Baden. Das ist so das, was ich extrem bewundere. Und wo ich auch mal selber hin wollte. Aber es gibt ganz viele Weingüter, die Vorbilder von mir sind, wo ich sage, wo ich aufschaue, wo ich das ich sehr, sehr gut finde, was die machen, wo ich mir viele Tipps auch hole, wo ich, ja, wo man sich halt einfach auch austauscht und wo man viel probiert. Und da bin ich teilweise auch echt fasziniert, wie man so hinkriegt, so gute Weine zu machen. Und das möchte ich auch selber machen. Und deswegen habe ich, das habe ich vorhin gemeint mit dem Probieren. Also ich hatte noch niemals ein Problem damit irgendwie. Also für mich war das schon immer von Anfang an klar, dass ich viel Wein trinken muss, um selber irgendwann sehr, sehr guter Winzer zu werden oder ja, guter Winzer zu sein, weil es eben viel gibt, was man macht und was man machen kann, wie man es machen kann, was hauptsächlich im Weinberg entsteht, also wie ich die Weinberge pflege, wann ich die Sachen lese und wie die Weine dann im Endeffekt schmecken. Und es soll eine ganz eigene Stilistik sein, die wir haben, und am Ende soll es eigentlich mal so das Ziel sein oder eins meiner nächsten Life Goals, dass die Leute quasi den Wein probieren und sagen, ja, das ist ein Weigandwein, weil der genauso schmeckt, wie er schmeckt. Mhm. Also sehr eigenständig und sehr, sehr gut. Und das ist quasi so eins der Ziele, dass die Leute es verstehen und sagen, ja, das ist richtig gut und das ist nicht austauschbar, sondern es schmeckt so, wie es schmeckt. Und es schmeckt uns sehr gut.
Jetzt hast du so viele Ziele schon genannt. Ja, deine Pläne für die Zukunft, die Holzfässer.
Alles,
und wenn du dich in 20 Jahren siehst oder in 25 Jahren, dann siehst du dich da auf dem Weingut mit vielleicht deinen Kiddies.
Jo,
irgendwann mal.
Ist geplant.
Hm. Was siehst du noch?
Ein Keller voller Holzfässer. was sehe ich noch? Keine Ahnung. Also es gibt so viele, das ist immer schwer zu erzählen, zu sagen beim Wein, was sind meine Ziele, weil es gibt so viele kleine Stellschrauben. Ich möchte meine Weinberge perfekt eingestellt haben, dass die genauso im Wuchs sind, wie ich sie haben will. Also nicht zu stark und nicht zu schwach wachsen, was wir eigentlich schon sehr gut hinkriegen, weil er bei den letzten 20 Jahren schon sehr, sehr gut gearbeitet hat und da alles wirklich sehr gut gepflegt hat. Aber das ist alles so klein, also noch präzisere, noch bessere Weine machen, noch interessantere Weine machen, viel ausprobieren. Wir haben uns jetzt so eine alte Korbkeller geholt, wie man es von früher kennt, also wirklich wieder back to the roots, also wirklich mit der Hand wieder juckeln für die großen Sachen, also für Franken und die Helden quasi. Lauter so Sachen. Und dann halt ein paar Kinder, keine Ahnung. Schafe wollte ich mir noch holen,
ja.
Irgendwann, aber das klappt erst noch nicht. Das klappt wahrscheinlich erst nächstes Jahr.
Dann viel Glück mit den Schafen, viel Glück mit eurem Weingut. Ganz viel Erfolg wünschen wir euch. Andreas Weigand,
danke.
26 Jahre alt, Winzer, krempelt alles um, was seine Eltern, seine Großeltern aufgebaut haben, macht jetzt alles anders und es funktioniert. Dankeschön, dass du in Deutschlandfunk Nova davon erzählt hast.
Jo, bitte gern.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.